Heute am Gründonnerstag sind wir in Vorbereitung auf den Tod Jesu. Wir gedenken daran, was vor 2000 Jahren passiert ist, und deswegen werfen wir einen Blick auf seine eigene Vorbereitung, auf seine eigene Vorbereitung auf den Tod. Und wir haben gerade schon ein paar Verse gelesen, werden gleich weiterlesen. Jesus wusste, dass der Tod naht. Nach dem letzten Passamahl mit seinen Jüngern ist er gemeinsam mit ihnen in den Garten Gethsemane gegangen. Und diese Begebenheit in Gethsemane, die zeigt uns das Innere von Jesus, sein Herz, während er sich auf die Verhaftung und auf seinen Tod vorbereitete. Und er bereitet sich vor, indem er sich an seinen Vater wendet. Und John Piper, der Theologe und Pastor, der bezeichnet Jesu Gebet hier im Garten Gethsemane als das großartigste Gebet der Welt. Er sagt, was auf dem Spiel stand, war die Herrlichkeit der Gnade Gottes und die Rettung der Welt. Der Erfolg von Jesu Mission auf der Erde hing von Jesu Gebet und dessen Erhörung ab. Und genau um dieses Gebet soll es heute gehen. Das schauen wir uns ein bisschen näher an. Und wir schlagen mal gemeinsam die Bibel auf, Lukas 22, und lesen die Verse 39 bis 46. Lukas 22, ab Vers 39. Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Es soll heute um dieses zentrale Gebet Jesu gehen. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das Thema heute ist, nicht mein Wille, wenn Gottes Gnade unser Herz neu ordnet. Und ich möchte in drei Punkten durch die Predigt gehen. Das erste, was wir uns anschauen, ist mein Wille. Also in dem Fall Jesu Wille, unser Wille, das menschliche Herz. Und im zweiten Punkt, Gottes Wille, der Weg der Demut. Und im dritten Punkt dann, wie gelingt uns das, dass wir von unserem Willen zu Gottes Willen kommen? Veränderung durch Gottes eifersüchtige Gnade. Das sind die drei Punkte, das wollen wir uns heute anschauen. Bevor wir das tun, bete ich noch einmal. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für dein kostbares Wort, mit dem du zu uns sprichst und auch heute zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du damit immer auch ein Ziel verfolgst, Herr. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass deine Worte nicht leer zurückkehren. Herr, ich bitte dich, dass das heute bei uns auch der Fall ist, dass du Ohren und vor allem unsere Herzen öffnest, dass du Veränderung schenkst, wo Veränderung notwendig ist, und dass du uns lehrst, was es bedeutet, zu beten, nicht unser Wille, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Amen. Erster Punkt, mein Wille, das menschliche Herz. In Matthäus und Markus, also wo auch diese Begebenheit steht, nicht nur im Lukas-Evangelium, da lesen wir, dass Jesus anfing, sehr betrübt und geängstigt zu werden. Traurigkeit und auch Angst haben ihn überwältigt, Todesangst, es hat ihn das Grauen gepackt. Und er sagt zu seinen Jüngern, dort in den anderen Evangelien, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Quasi, ich fühle mich, wie als würde ich hier überfahren werden, wie als würde ich jetzt und hier sofort sterben. Irgendetwas hat hier begonnen zu geschehen, das ihn völlig überwältigt hat. Und Jesus öffnet an dieser Stelle sein Herz und zeigt seinen tiefsten Wunsch, nämlich, Vater, wenn du willst, dann nimm diesen Kelch von mir. Und er betet das dreimal, auch das wird in anderen Evangelien deutlich. Vater, ich will das nicht tun, ich will das nicht tun. Gibt es denn irgendeinen anderen Weg, diesem Kelch zu entkommen? Denn Jesus war nicht überrascht von seinem Tod, der bevorsteht. Er selber hat ihn ja wieder und wieder verkündigt. Er wusste, dass er sterben wird. Es war irgendwas anderes, was ihn hier bedrückt hat, was ihn zu Boden gedrückt hat. Was war da los? Warum war Jesus im Angesicht des Todes nicht annähernd so gefasst wie viele, viele Märtyrer, christliche Märtyrer nach ihm, die voller Freude in die Flammen gingen oder in den eigenen Tod. Wie kann das sein? Weil keiner seiner Nachfolger jemals einem Tod wie diesem hier gegenüberstand. Kein Mensch hat je einem solchen Tod ins Auge geblickt. Dieser Tod ist besonders. Dieser Tod ist gekennzeichnet durch den Kelch. Dieser Kelch ist fürchterlicher, als wir es je vorzustellen vermögen können. Der Kelch, der ist ein Symbol und wird im Alten Testament häufig verwendet für Gottes gerechtes Gericht, sein heiliger Zorn über das Böse der Menschen. Gottes gerechtes Gericht über das Böse, das beginnt hier und das spürt Jesus. Also, warum fühlt er sich so, als würde er sterben? Warum ist er in viel, viel größerer Qual als alle anderen Nachfolger nach ihm, die gestorben sind? Weil Gott sich hier zurückzieht. Das ist sein gerechter Zorn über Sünde. Alle anderen gläubigen Märtyrer jemals, sie starben mit Gefühl von Gottes Gegenwart. Jesus spürt Gottes Abwesenheit. Und er beginnt zu erahnen, was es bedeutet, am Kreuz vollständig diese Abwesenheit zu erfahren. Wir sind geschaffen für die Gegenwart Gottes, aber wie viel mehr Jesus Christus, der Teil der Dreieinigkeit ist. Und als er beginnt zu erfahren, wie es sich diese Gegenwart von ihm zurückzieht, diese Gegenwart Gottes von ihm zurückzieht, gerät er in völlige Todesangst. Er beginnt, den Zorn Gottes hier zu schmecken. Haben wir so schon mal über Zorn Gottes nachgedacht? Wie geht es uns, wenn wir über den Zorn Gottes nachdenken? Setzt du dich regelmäßig mit dem Zorn Gottes über deine eigene Sünde auseinander? Ich würde es euch empfehlen, denn es ist so, je mehr du den Zorn Gottes begreifst, desto mehr begreifst du auch die Liebe Gottes. Denn die Liebe Gottes, die besteht darin, dass er selbst diesen Zorn getragen hat. Und je tiefer dein Verständnis von Gottes Zorn über Sünde, desto wunderbarer ist die Last, die er auf sich genommen hat, um uns zu vergeben und zu retten. Und desto mehr erkennen wir auch seine Liebe. Und je heiliger und zorniger ein Gott über die Sünde ist, desto liebender und gnädiger ist er zugleich, wenn du am Fuß des Kreuzes stehst. Jesus begann hier, den Zorn Gottes zu schmecken und fürchtete die Abwesenheit Gottes. Alles in ihm sträubt sich dagegen. Sein tiefster Wunsch, seine Sehnsucht ist es, in enger Verbindung mit dem Vater zu sein. Das ist sein Wille. Und obwohl dieser Wille, den er hier auch ausdrückt, erstmals ein legitimer und an sich auch guter Wunsch ist, steht er irgendwie im Gegensatz zu dem Willen Gottes. Wir bekommen hier einen ganz tiefen Einblick in die Menschlichkeit Jesu. Er spricht hier von seinem Willen, nicht mein Wille geschehe. In dieser Hinsicht ist Jesus ein Mensch wie du und ich. Wir alle sind irgendwie gesteuert von unserem Willen, von unseren Begierden und Wünschen in uns drin. Und die Bibel sagt auch gar nicht, dass das verkehrt ist, Wünsche oder Begierden zu haben. Ganz im Gegenteil, das ist Ausdruck von unserer Gottesebenwirklichkeit. Und so kann unser Wille oftmals auch ein ganz legitimer Wunsch sein. Der Wunsch Jesu, dass er dem Kelch des Zorns entgehen will, der ist absolut nachvollziehbar legitim. Und an sich erstmal nicht falsch oder nicht nachvollziehbar. Und doch kann ein solcher scheinbar legitimer Wunsch die Herrschaft über unser Herz übernehmen. Und dieser Wunsch hat dann so viel Macht, dass er nicht mehr legitim ist. Er ist vielmehr zu einer sündhaften Begierde in uns geworden, weil er in meinem Herzen eine Machtposition eingenommen hat, eine Machtposition, die eigentlich nur Gott zusteht. Ich will mal ein bisschen unser Herz sezieren, ob das bei uns auch der Fall ist, wie das bei uns eigentlich vonstatten geht. Denn um diese Macht in unserem Herzen herrscht ein Kampf dauerhaft. Unser Begehren, unser eigenes Reich aufzurichten in unserem Herzen, befindet sich in direktem Konflikt mit dem König, der gekommen ist, um in unseren Herzen zu herrschen. Und das Problem mit einem Wunsch oder einem Verlangen liegt darin, dass sich bei uns Sündern sehr schnell dieser Wunsch in eine Forderung verwandeln kann. Also im Sinne von einem Ich wünsche mir, wird schnell ein Das muss ich unbedingt haben. Und obwohl mir das vielleicht oftmals nicht bewusst ist, ordne ich mich Gott nicht mehr unter, sondern ich meine es besser zu wissen als er. Ich habe entschieden, dass ich das haben muss, was mein Herz begehrt. Und das Verlangen Gottes nach mir, das tröstet mich nicht mehr. Seine Liebe tröstet mich nicht mehr. Seine Fürsorge, seine Souveränität, die tröstet mich nicht mehr, sondern ich fühle mich dadurch bedroht, weil der Wille Gottes meiner Forderung plötzlich im Weg steht. Und schnell wird daraus ein Bedürfnis, in dem Sinne, ich wünsche mir das, ich brauche das, das brauche ich. Und ein Bedürfnis führt unweigerlich zu einer Erwartung, das musst du jetzt tun. Ich wünsche mir einen Partner. Ich muss einen Partner haben. Gott, du musst mir einen Partner geben. Und wenn diese Erwartung nicht erfüllt wird, kommt es schnell zu einer Enttäuschung. Gott, du hast nicht gemacht, was ich von dir will. Kennen wir vielleicht so solche Gedankengänge, solche Dinge, die sich in unserem Herzen breit machen und entwickeln? Das Reich Gottes habe ich somit verdrängt. Meine Motivation ist nicht mehr die Liebe zu Gott und zu meinen Mitmenschen. Stattdessen liebe ich Dinge und ich benutze Menschen und letztendlich sogar Gott als Mittel zum Zweck, um diese Dinge zu bekommen. Und wenn mein Herz dann beherrscht ist von diesem einen Wunsch, dann wirkt sich das oftmals in zweierlei Hinsicht aus. Erstens ist mein Gebetsleben davon betroffen. Denn mein Gebet ist dann nicht mehr ein Akt der Anbetung und Unterordnung, sondern letztendlich ist es ein Akt der egoistischen Forderung. Es geht um meinen Wunsch, um meine Bitte, um meine Erwartung, die ich kommuniziere. Wenn ich dann überhaupt noch bete, weil ich vielleicht zu enttäuscht bin davon, dass Gott nicht so handelt, wie ich es gerne hätte. Und zweitens geht es letztendlich, und das ist damit auch bedingt, auch einher mit der Sicht auf Gott, die sich verändert. Meine Haltung beim Gebet ist genauso in Mitleidenschaft gezogen wie mein Gottesbild. Wenn mein Herz von bestimmten Wünschen beherrscht wird, dann will ich nicht, dass Gott ein weiser, liebevoller und souveräner Vater für mich ist, der mir das gibt, was für mich am besten ist. Stattdessen will ich so etwas wie einen himmlischen Kellner, der mir das bringt, was ich mir wünsche. Und so haben wir scheinbar gute Sehnsüchte oder Wünsche in unserem Leben, die aber das Potenzial haben, dem Willen Gottes entgegenstehen zu können. Zum Beispiel der Wunsch nach Gesundheit, der ist grundsätzlich gut und legitim, aber wenn ich Gott nur noch vertraue, solange ich gesund bin, hat dieser Wunsch mein Herz erobert. Oder der Wunsch nach Gerechtigkeit. Absolut, ja, Gott strebt nach Gerechtigkeit. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und doch, wenn mein Herz verbittert wird, weil ich auf dieser Erde keine vollkommene Gerechtigkeit erfahre, dann hat sich dieser Wunsch auch gegen Gott selbst gewandt. Oder eben der Wunsch nach einem Partner. Wenn ich ungeduldig und bitter darüber werde, wie lange ich denn noch warten muss, bis sich dieser Wunsch erfüllt, oder mich von Gott entferne oder mich auf ungesunde Kompromisse einlasse, nur um nicht alleine zu sein, dann hat der Wunsch letztendlich die Oberhand gewonnen. Oder auch ein Kinderwunsch, absolut zutiefst schöpfungsgemäß und biblisch positive Sehnsucht. Doch wenn dieser Wunsch das Herz so sehr erfüllt, dass das Vertrauen in Gottes Güte schwindet, wenn er noch nicht erfüllt wird, dann wird der gute Wunsch zur gefährlichen Forderung. Wünsche und Begierden, die gehören zu uns allen, zu uns Menschen. Aber wir müssen bereit sein, sie auch loszulassen. Wir sind aufgefordert, alles menschliche Wünschen und Verlangen einem größeren Ziel unterzuordnen, nämlich den Wünschen und Zielen Gottes für sein Reich. Und Jesus hat diesen Gedanken im Garten Gethsemane ausgedrückt in seinem Gebet, als er betete, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das ist der Weg der Demut, das ist der zweite Punkt, den wir uns anschauen. Gottes Wille, der Weg der Demut. Jesu Gebet war also an diesem Punkt ein echter Kampf. Denn er war offensichtlich angefochten und versucht, seinen eigenen Willen zu priorisieren. Es gibt eine Ebene der Qual, die wir hier kennenlernen, eine Kraft der Versuchung, die wir nicht ansatzweise ergreifen können. Wir wissen als Menschen nämlich nur, wie es ist, versucht zu werden, noch weiter zu sündigen. Dass wir der Sünde weiter anhängen. Ja, das ist eine ständige Versuchung, mit der wir leben. Aber Jesus wusste, wie es ist, versucht zu werden, die Sünde auf sich zu nehmen, obwohl er sie nie gekannt hat. Wir wollen Gerechtigkeit ergreifen, die uns fremd ist. Er sollte Sünde auf sich nehmen, die ihm fremd war. Und wir befinden uns hier an einem möglichen Wendepunkt in der Heilsgeschichte Gottes. Würde Jesus seine Mission weiter fortführen? Wird er sich dem Willen Gottes unterordnen oder wird er doch seinen eigenen Willen priorisieren? Und es ist eine spannende Situation, denn er war allein. Noch hätte er verschwinden und abhauen können. Es hätte keiner gemerkt. Die Jünger haben geschlafen, die Wachen waren noch nicht da. Er war ganz alleine. Er war beim Vater. Und diese Situation ist, glaube ich, auch Gottes Art und Weise sicherzustellen, dass das, was Jesus hier jetzt tut und entscheidet, vollkommen freiwillig geschieht. Dass es wirklich sein eigener Entschluss ist, den er hier trifft. Dass es ein Akt der Liebe ist und nicht irgendwie ein Akt des Zwanges ist. Jonathan Edwards hat dazu mal eine Predigt verfasst und dort sagt er unter anderem, wenn Christus diesen Kelch genommen hätte, ohne genau zu wissen, was er tut, wäre es nicht wirklich sein eigener Akt als Mensch gewesen. Aber als er diesen Kelch nahm, in voller Erkenntnis dessen, was er da tat, da war seine Liebe zu uns unendlich viel wunderbarer und sein Gehorsam gegenüber Gott unendlich viel vollkommener. Timothy Keller spricht in diesem Kontext hier von einem guten Vergleich, den ich mal anwenden möchte. Die Bibel spricht nämlich von zwei Adam. Jesus Christus ist der zweite Adam. Und der erste Adam, der war unser Vertreter. Und das, was er tat, das fiel letztendlich auf uns zurück. Dem ersten Adam wird in dem paradiesischen Garten gesagt, gehorche mir in Bezug auf den Baum der Erkenntnis, und du wirst leben. Und er tat es nicht. Dem zweiten Adam wird hier in diesem dunklen Garten gesagt, gehorche mir in Bezug auf den Baum, also das Kreuz, und ich werde dich zu Staub zermalmen. Ich werde dich verlassen. Du wirst keine Ahnung haben, wie groß das Leid sein wird, das dich überrollen wird. Niemand wurde je um etwas so Großes gebeten. Und niemand hat je so etwas Großes getan. Und er tat es für uns, für seinen Vater und für dich. Ich möchte nochmal Edwards zitieren. Hat Jesus vielleicht gedacht, warum sollte ich, der ich so groß und herrlich bin, mich in solch entsetzliche, erstaunliche Qualen stürzen für Menschen, die mir niemals etwas zurückgeben können? Warum sollte ich unter der Last göttlichen Zorn zerdrückt werden für Leute, die nicht einmal eine Stunde mit mir wach bleiben können in der Stunde meiner größten Not? Hat Jesus so reagiert? Das wäre eine völlig vernünftige Reaktion gewesen, aber das sagte er nicht. Er sagte zu seinen schlafenden Jüngern, wir lesen das in Matthäus und Markus Evangelium, als er sie gefunden hat, schlafend, wie sie ihn enttäuscht haben, sagte er zu ihnen, der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Letztendlich sagte er, ich weiß, ihr wolltet das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht tun. Er hat Verständnis für unsere Schwachheit. Er ist sanftmütig. Er ist zärtlich, er ist freundlich, er ist vergebend, er ist liebend. Und er gehorcht für uns. Jesus ist hier an dieser Stelle für uns ein ganz großes Vorbild für Demut, Gehorsam und auch Vertrauen. Demut, Jesus geht den Weg der Demut. Er kniet in Demut vor dem Vater. Matthäus und Markus, die schreiben davon, dass er auf die Erde, auf sein Angesicht fällt. Und er betet in völliger Abhängigkeit zu seinem Vater. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber sowohl vor als auch nach seiner Bitte umschließt er das quasi mit dem Willen Gottes. Er sagt nämlich, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Also er rahmt seine Bitte in den Willen des Vaters ein. Jesus macht deutlich, dass seine Bitte weniger wichtig ist, als der Wunsch, Gottes Willen zu tun. Und Gehorsam. Jesus gehorcht, obwohl ihn niemand hier sieht. Er handelt so im Verborgenen, wenn niemand hinsieht außer Gott. Und es gibt keinerlei Vorteil für ihn in der Art und Weise, wie er jetzt handeln würde. Es gibt keinen positiven Effekt, es wird ihm nur Leid bringen. Und er ist im Dunkeln derselbe wie im Licht. Wenn wir im Verborgenen sind, wenn wir denken, dass niemand zusieht, wenn wir glauben, es gäbe keine Konsequenzen für uns, dann tun wir Dinge, die wir niemals öffentlich tun würden. Wir würden sie im Licht nicht tun, aber wir würden sie im Dunkeln tun. Weil wir keine Menschen sind, so wie Jesus. Wir sind im Licht so und im Dunkeln ganz anders. In der einen Gruppe verhalten wir uns so, in der anderen so. Warum? Weil unser Gehorsam immer abhängig ist, meistens egozentrisch, eigensüchtig. Wir gehorchen, weil es sich gut anfühlt, weil es gut aussieht oder weil wir Vorteile davon haben oder eine Belohnung sehen oder Strafen vermeiden wollen. Nicht aber so Jesus. Und Jesus ist uns ein Vorbild im Hinblick auf das Vertrauen. Jesus ist emotional völlig ehrlich an dieser Stelle. Er setzt gar keine fröhliche Maske auf, aber wird schon alles gut werden. Ja? Ich habe mich ja meinem himmlischen Vater anvertraut. Nein, er schüttet hier sein Herz ganz ehrlich aus und er spricht ganz offen darüber, wie schwer das ist. Und dennoch am Ende, auch wenn er es alles nicht versteht, was auf ihn zukommt, auch wenn er es unerträglich schwer findet, sagt er, doch dein Wille geschehe. Ich möchte hier mal noch jemand anderen zitieren. Elizabeth Elliot, eine Schriftstellerin, die zu diesem Thema viel verfasst hat, schreibt: Ich stürze Gott vom Thron meines Herzens, wenn ich fordere, dass er so handelt, wie es meinem Gerechtigkeitsempfinden entspricht. In dieser Haltung steckt Unglaube, ja sogar Rebellion. In dem Sinne, Gott hat kein Recht, das zu tun. Aber Gott ist Gott. Und wenn er Gott ist, dann ist er meiner Anbetung und meines Dienstes würdig und ich werde nirgendwo sonst Ruhe finden als in seinem Willen. Das ist das, was du in Jesus Christus hier siehst und was du in ihm bekommst. Er vertraut Gott, auch wenn er nicht alles versteht. Du wirst Ruhe finden in ihm. Was bedeutet also, dein Wille geschehe? Dein Wille geschehe bedeutet, ich werde Gott gehorchen, egal ob ich es will oder nicht, egal unter welchen Umständen, egal welche Konsequenzen es auch hat. Ich werde Gott vertrauen, auch wenn ich es nicht verstehen kann. Und ich werde ehrlich sein. Ich werde schreien, ich werde weinen, ich werde sagen, wie es in mir drin aussieht und wie sehr es mich vielleicht gerade zerreißt, dass mein Wille dem Willen Gottes entgegensteht. Aber am Ende sage ich, dein Wille geschehe. Jetzt bleibt die Frage offen, wie gelingt uns das? Und das ist unser dritter Punkt. Wie gelingt uns das? Veränderung durch Gottes eifersüchtige Gnade. Wie lernt man denn, Gott auf diese Art und Weise zu vertrauen? Wenn du diese Ruhe, wenn du diesen Frieden willst, diese tiefe Ruhe, dann musst du lernen, Gott auf diese Art und Weise zu vertrauen. Wie kann das gehen? Naja, also du vertraust einem Menschen ja auch nur dann, wenn du absolut sicher bist, dass er dich ganz und gar liebt und nur dein Bestes will. Und genau das hast du hier. Genau diesen Beweis bringt Jesus hier. Es ist unglaublich befreiend, inmitten all dessen, was in deinem Leben passiert, sagen zu können, dein Wille geschehe. Nachdem du geschrien hast, aber dann sagst du, dein Wille geschehe. Und das ist nicht nur die Art, wie Jesus es getan hat, es ist auch emotional gesund, das so zu tun. Also es ist emotional ungesund, nicht zu schreien, das nur so irgendwie in sich hineinzufressen und zu unterdrücken. Und es ist genauso emotional ungesund, nicht zu sagen, dein Wille geschehe, es nicht abgeben zu können, sich nicht dem großen Schöpfer und Erhalter dieses Universums unterzuordnen. Wenn du das nicht tust, dann wirst du verbittert, dann wirst du hart, dann wirst du zornig und die Schwierigkeiten des Lebens, die werden dich zerstören. Sie werden deine Menschlichkeit rauben und auch die Beziehung zu Gott belasten. Wir müssen lernen zu sagen, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wir haben hier nicht nur das Vorbild vor uns, sondern wir haben auch die Kraft dazu. Denn wenn du siehst, was er für dich getan hat, was Jesus für dich getan hat, wenn du begreifst, niemand hat mich je so sehr geliebt wie er, dann wird das dein Herz verwandeln. Es hat nie zuvor jemanden gegeben, der Gott gehorcht hat, und dafür den ganzen Zorn der Hölle über sich ergehen ließ für dich. Das ist ein einzigartiger Liebesbeweis. Das ist die Liebe, nach der du dich dein ganzes Leben sehnst und du findest sie hier, du findest sie am Kreuz. Gott will nicht einfach nur uns Menschen helfen, irgendwie ein bisschen besser zu werden oder ein bisschen besser zu leben. Das Ziel Gottes ist letztendlich immer seine Ehre. Gott lässt sich nicht klein machen. Er will unser Vater und König bleiben. Und das gilt auch in Bezug auf unser Herz. Er weiß, was für uns das Beste ist. Und er wird keine Ruhe geben, bis er allein unser Herz beherrscht. Und er ist ein eifersüchtiger Gott, wie die Bibel sagt. Er ist ein kriegerischer Gott, der wird nicht ruhen, wenn uns andere Könige gefangen nehmen. Er kämpft für uns. Er kämpft für die Gedanken und Wünsche unseres Herzens. Und Gott sei gepriesen dafür, dass er sich mit nichts anderem zufrieden stellen lässt, als dass er der alleinige Herrscher über unser Herz ist. Unsere Hoffnung, so zu werden, wie Gott uns geplant und gedacht hat, ist direkt verbunden mit seinem eifersüchtigen Verlangen, nach unserem Herzen zu sein. Ja, und die Eifersucht Gottes, das ist unsere einzige wahre Hoffnung. Unser Gott, der will bis in alle Ewigkeiten unser Herz nicht mit anderen teilen. Und dieser eifersüchtige Gott gibt dazu Gnade, die stärkste Waffe im Krieg um das Herz. Diese eifersüchtige Gnade, die konzentriert sich nicht einfach nur darauf, Sünden zu vergeben oder im Hinblick auf die Ewigkeit die Errettung zu besiegeln, sondern sie gibt uns auch jetzt, im Hier und Jetzt, sofortige Hoffnung für die Kämpfe in unserem Alltag. Sie gibt uns die Fähigkeit, uns von der Schöpfung ab und dem Schöpfer hinzuwenden. Und sie macht uns bereit, unsere eigenen kleinen Reiche im Herzen aufzugeben und uns für das Reich Gottes zu entscheiden. Und sie ist eine eifersüchtige, gottzentrierte Gnade, die gerade richtig in diesen Momenten, wenn wir versucht sind, unseren eigenen Wünschen zu folgen, die gerade dann genau eingreift und uns helfen mag, den Blick auf Jesus zu richten. Und ganz konkret, um diese Gnade zu ergreifen, führ dir vor Augen, wer du in Christus bist, wenn du an ihn glaubst und gerettet bist durch seine Gnade. Was deine Identität ist, in dir wohnt der Heilige Geist. Wir leben nicht mehr unter der Herrschaft des Fleisches, sondern in der Kraft des Geistes, der täglich für uns das Fleisch bekämpft. Und indem du lernst zu beten, dein Wille geschehe, drückst du aus, dass du Gott brauchst, dass du abhängig von ihm bist. Du drückst aber auch aus, dass du ihm gehorsam sein willst, dass du dich allein auf ihn verlässt und dass du ihm vertraust. Du drückst aus, dass du in seiner Fürsorge, in seiner Souveränität, in seinem Schutz ruhen willst, dass du bei ihm deinen Frieden findest. Wenn du also betest, dein Wille geschehe und dabei an ihn denkst, dann wird dich das automatisch verwandeln. Das ist hier ein Zuspruch, den ich geben darf. Es wird dich zu einem Menschen machen, der Gott mehr und mehr in Demut begegnen kann, ihm mehr und mehr gehorcht und ihm mehr und mehr vertraut. Und wenn du dein Wille geschehe betest und dabei auf ihn schaust, wirst du nicht sagen, warum bete ich das jetzt eigentlich? Ich will doch eigentlich mein eigenes Leben leben. Es geht mir um meine Ziele, meine Wünsche. Nein, wenn du auf ihn schaust und du fällst vor ihm nieder und betest ihn an für das, was er getan hat, für dich, dann wirst du danach aufstehen und du wirst ihm ähnlicher geworden sein. Amen.